zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen war in diesem Hotel Silber, das im Volksmund immer noch Hotel Silber hieß, obwohl es schon lange keins mehr war, ursprünglich ein Hotelgebäude, dass dort schon in der Weimarer Republik die politische Polizei eingezogen ist, die sich mit Staatsschutzaufgaben befasst hat, Überwachung von NSDAP und KPD. Im Grunde das, was heute der Staatsschutz auch tut. Und aus dieser politischen Polizei ist die Gestapo hervorgegangen. Und nach Kriegsende, als die Gestapo als verbrecherische Organisation eingestuft worden war, ist in diesem Hotel selber die Kriminalpolizei untergebracht worden. Und da gibt es auch wieder einen zweiten Anknüpfungspunkt, in dem nämlich ehemalige Gestapo-Beamte Zuträger des BND-Vorläufers der Organisation Gehlen war und auch die OG, also die Organisation Gehlen, die Stuttgarter Kriminalpolizei abgeschöpft hat. Und das war für uns besonders relevant zu fragen, wie genau ist das abgelaufen, wenn es dort das Trennungsgebot zwischen Verfassungsschutz und polizeilichem Staatsschutz gab. Das waren so unmittelbare Anknüpfungspunkte zum Hotel Silber. Und das Zweite war schon, das hat die Geschichtswissenschaft schon aufgeweckt oder aufgerüttelt, der sogenannte NSU. Also bis dahin war das in der Geschichtswissenschaft eigentlich ziemlich verschlafen. Die Politikwissenschaft hat sich da vor allem darum gekümmert. Und seitdem beginnen sich auch Historiker stärker noch mit dem Phänomen Rechtsterrorismus zu beschäftigen.
Wenn Sie sagen, die Geschichtswissenschaft hat bis zum NSU zum Thema rechten Terror in Deutschland geschlafen, dann, wenn man auf die heutige Lage schaut, dient vielleicht ein Zitat von Martina Rinner, die in einem Interview gesagt hat, es gäbe in Politik und Gesellschaft keinen Begriff von rechtem Terror. Also das heißt, ihrer Ansicht nach ist in Gesellschaft und Politik noch dieser Begriff und eine konkrete Vorstellung, was das alles heißt, noch nicht angekommen, vielleicht auch noch nicht aus der Wissenschaft angekommen. Und nun muss man sagen, nachdem es einen Politiker getroffen hat, ist die Politik und Gesellschaft erwacht, als hätte es die 229 Morde mit rechtsextremen Motiven seit 71 nicht miterlebt, was ja Forscher bilanziert haben. Das heißt, wie blickt man aus der Geschichtswissenschaft seit dem NSU denn nun auf dieses Thema? Was hat es da seither, seit dieser quasi Erweckung für eine Forschung gegeben und wie begann das?
So eine Gesamtperspektive einzunehmen, das gibt es unserer Kenntnis nach noch gar nicht. Das ist ein Desiderat. Was es allerdings schon gibt, das sind zum Beispiel Studien zum Rechtsterrorismus in der Weimarer Republik, auch wenn die nicht so gelabelt sind. Also die Organisation Konsul, die für die Ermordung von Erzberger Rathenau verantwortlich war. Herr Sabro hat es ja intensiv erforscht oder auch andere antisemitische Gewalt und so weiter, aber die erscheinen dann in der Regel nicht unter dem Label Rechtsterrorismus. Und was dann die Bundesrepublik anbelangt, gibt es ja eine Reihe von Anschlägen, so um 1980, auch zum Beispiel auf Politiker, auf den Landrat Hans-Peter Braun, 18. April 1980, weil er verantwortlich war für eine Ausstellung, die sich dem Thema Auschwitz gewidmet hat. Also es war, was wir jetzt haben mit Walter Lübcke, war beileibe nicht der erste Anschlag auf einen Politiker. Es war der erste, der einer Hinrichtung glich und in Anführungszeichen erfolgreich war, aber es war nicht der erste. Und diese ganze Vorgeschichte, die wird vergessen. Eine Hypothese ist vielleicht die, dass man doch reflexartig immer auf den Linksterrorismus dann hingewiesen hat, wenn man über Rechtsextremismus gesprochen hat und dass sich der Begriff hier auch nicht richtig etablieren konnte. Und zum anderen hatte man auch die Schwierigkeit, es mit der klassischen Terrorismusdefinition in Einklang zu bringen, weil es sich in der Regel oder häufig nicht gegen staatliche Repräsentanten, sondern gegen Minderheiten, schwache Minderheiten gerichtet hat, die ja aber auch, solche Anschläge ja auch als Angriff auf das Gemeinwesen zu interpretieren sind. Und muss dann auch erst neue Begrifflichkeiten dafür finden, um das einzuordnen. Vielleicht noch diese Ergänzung, das ist solche rechtsterroristischen Angriffe, die können sich durchaus auch auf die Regierung, wie man jetzt bei, oder auf Regierungsvertreter, staatliche Repräsentanten bei Walter Lübcke sehen konnte, richten, wenn aus Sicht der Rechtsterroristen die Regierung gemeinsame Sache mit solchen Minderheiten macht und jetzt aus der Perspektive der Rechtsterroristen, dass das Volk verrät, also Stichwort Volksverräter, dann hat man die Ansicht, auch die Regierung beseitigen zu müssen. Und in diese Richtung hat sich ja der Stefan Ernst auch geäußert.
Und wie würde jetzt eigentlich eine Geschichtsschreibung aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive von rechten Terror in Deutschland gestalten und was könnte der Beitrag dessen sein? Wo würde man denn da beginnen? Mit welchen Fällen?
Ich denke, es wäre wichtig, dass man über bestimmte Paradigmen spricht, dass man nicht nur versucht, eine Phaseneinteilung zu machen, beispielsweise mit den 70er, 80er Jahren beginnt und dann verschiedene Phasen aufteilt, weil dann wäre man sehr schnell auch dabei zu sagen, es gab ja eigentlich nach dem Ende der der NS-Diktatur bis 1980 kaum rechte Anschläge, kaum Gewalt. Wenn man aber nach Paradigmen fragt, wie zum Beispiel antisemitisch motivierter Terror, dann kommen auch andere Phänomene wie Friedhofsschändungen und Planungen in diese Richtung in den Blick. Auch Ermordungen von jüdischen Deutschen 1980 durch die Werksportgruppe Hoffmann etc. Und man könnte in dieser Perspektive eben auch die Weimarer Republik und den Terror dort gut einbinden. Beispielsweise, wenn wir bei dem Thema antisemitischer Terror bleiben, ist es ja etwas, was nicht nur auf die NS-Diktatur bezogen ist, wie man vielleicht heute meint, Holocaust als Zuspitzung, Völkermord, und darauf bezögen sich Rechtsterroristen, sondern es setzt ja auch viel früher ein. Also vor Hitler gibt es völkische rechtsradikale Rechtsterroristen, die Anschläge auf Synagogen planen und konkrete Anschläge auf Juden verüben. Und das ist so eine Perspektive, die man, glaube ich, immer wieder in den Blick rücken muss, dass sich im Übrigen ja auch heute Rechtsextreme oder Rechtsterroristen nicht unbedingt zwangsläufig auf Hitler beziehen, sondern auch auf konservative Revolution oder auf den sogenannten linken Flügel der NSDAP und teilweise dann auch weg vom, in Anführungszeichen, also so ein zeitgenössischer Begriff, weg vom Hitlerismus fordern. Und ich glaube, das könnte eine Geschichtswissenschaft leisten, also zum einen so eine längere Perspektive seit Weimar einzunehmen und dann auch nach bestimmten Paradigmen zu fragen und nicht nur nach Phasen.
Nach Paradigmen fragen, da kann man vielleicht auch darauf schauen, welchen Einfluss ein institutioneller Umgang mit rechtsterroristischen Taten darauf hat, was für ein Begriff von Rechtsterror in Politik und Gesellschaft existiert. Schauen wir uns die NSU-Mordserie an. Da wurden zunächst die Angehörigen der Opfer verdächtigt, ihre Angehörigen umgebracht zu haben. Erst durch die Selbstenttarnung wurde bekannt, dass es sich da um eine rechtsterroristische Mordserie gehandelt hat, über die allerdings der Verfassungsschutz sehr viel Informationen hatte. Ab da ging es in der Aufarbeitung vor allem um viele Skandale, die der Verfassungsschutz da vorzuzeigen hatte, über Akten, die geschreddert wurden. Nun Akten, die nicht zugänglich sind, die gesperrt sind für 120 Jahre. Und da zeigt sich, dass sozusagen rechter Terror in einem Verhältnis auch zu einem Staats- oder zu einem Verfassungsschutz steht. Ein Verhältnis, das Sie auf dem Symposium sich auch genauer anschauen wollen. Ja, wie sieht das denn genau aus? Was ist da Ihr Ausgangspunkt, dass Sie sich das anschauen?
Ein Ausgangspunkt ist, dass eben in der öffentlichen Debatte auch das Thema ganz stark gemacht wurde, ob denn, das Bild ist ein bisschen schief, aber es ist sehr weit verbreitet, ob der Staatsschutz, ob der staatlichen polizeilichen Einrichtungen, Behörden auf dem rechten Auge blind gewesen seien. Und das kann man ja jetzt wissenschaftlich nur beantworten, wenn man über Quellen verfügt, an Herrn derer man das auch analysieren kann. Und das ist genau das Problem, was wir uns mit dem Symposium auch anschauen wollen. Gibt es denn überhaupt solche Quellen? Und wenn ja, sind die auch aussagekräftig? Es gab bei Ihnen in Halle ja bei Professor Patrick Wagner, dem Zeithistoriker, ein Projekt zur Geschichte des Bundeskriminalamtes, und dort wurden auch solche Quellen betrachtet und analysiert, die sich der Frage widmeten, inwieweit sind denn in 50er Jahren beispielsweise noch biografische Prägungen von den Ermittlern aus der NS-Zeit, inwieweit können solche Prägungen, biografischen Prägungen sich hindernd auf die Ermittlungstätigkeit ausüben. Also sind die auf dem rechten Auge blind, weil sie vor 45 überzeugte Nationalsozialisten waren, jetzt mal platt gesagt. Und ein Ergebnis dieser Untersuchung war, dass sich das eben in den Quellen nur sehr schlecht abbildet. Das ist so eine Frage. Also wie aussagekräftig sind die Quellen, und die andere dann, inwieweit sind die zugänglich? Sind die, wenn wir jetzt wieder in die Gegenwart zurückkommen, und das wissenschaftlich oder historiografisch untersuchen wollen, ist die Frage, gibt es sie, wie sind sie verfügbar? Also wir haben auch eingeladen und auch es kommt auch ein Experte, der ein Staatsanwalt, der wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Untersuchungsausschuss zum NSU hier in Baden-Württemberg war. Also wie kommt man an solche Akten, um das Phänomen überhaupt wissenschaftlich untersuchen zu können? Das wird uns in dem Symposium möglicherweise stärker beschäftigen.
Und das Symposium endet dann mit einer Podiumsdiskussion, die das Spannungsfeld aufmacht, Rechtsstaat und Staatsschutz. Und da stellt sich ja genau diese Frage danach, wenn Akten gesperrt sind, man an Informationen nicht rankommt, um Aufklärung zu betreiben, um beispielsweise Ermittlungen, wie jetzt auch im Fall Walter Lübcke, voranzutreiben, um zu erkennen, in welchen Netzwerken Stefan E. als Mörder nun eingebunden war und inwiefern da vielleicht doch mehr hinter dem Mordfall steckt als ein Einzeltäter, der nur seine privaten Interessen da irgendwie umgesetzt hat. Das heißt, wo sehen Sie denn da das Spannungsfeld Rechtsstaat versus Staatsschutz? Wie viel Beugung findet denn da statt eines Rechtsstaates bei zum Beispiel Staatsschutz oder Verfassungsschutz?
Die Podiumsdiskussion, die sich anschließt, die öffentlich ist, die steht im Kontext der Ausstellung, der neuen Ausstellung des Hauses der Geschichte zur NS-Justiz und widmet sich dann eher so dem anderen Flügel. Geht es auch um Beobachtung von Linken und so weiter. Und das ist eben dann die andere Seite. Und das ist auch eine Form von Einschränkung von Freiheitsrechten mitbringen könnte, präventives Strafrecht als Stichwort. Und das ist dann eher so die politische Abwägung, inwieweit, die man ja jetzt auch hat. Ne? Also wenn es in Richtung geht, wir müssen eigentlich mehr auch den Online-Bereich überwachen oder ist die Frage, hat man genug Daten gespeichert, sind sie lange genug gespeichert, ist das Löschen von Daten sinnvoll. Das ist dann so eine Abwägung, wo wir jetzt auch sagen müssen, es bedeutet dann auch in gewisser Weise eine Einschränkung von Freiheitsrechten. Wie weit ist die legitim, inwieweit ist die erwünscht? Das ist dann eher so die Richtung der Podiumsdiskussion am Abend.
Das Symposium wurde ja lange geplant, bevor der Mord an Walter Lübcke Anfang Juni passierte, für den ihm ein bekannter Neonazi verantwortlich ist. Was änderten sich nun durch den Mordfall an Walter Lübcke, wie auf dem Symposium über rechten Terror gesprochen und vielleicht auch nachgedacht wird und auch im Hinblick darauf, wie aktuell gesellschaftliche und politische Debatten über genau diesen Mordfall laufen?
Was sich ändert, zum einen wird sich sicherlich politisch viel ändern. Wir hatten in Baden-Württemberg auch gestern den Minister Strobel, der sich zum Thema rechte Gewalt geäußert hat und dass es da sehr viel Nachholbedarf und so weiter gibt. Es wird sicherlich oder hoffentlich auch nochmal stärker eine Rolle spielen in der öffentlichen Debatte. Wissenschaftlich vermag ich das noch nicht richtig einzuschätzen. Es gibt, wie gesagt, so einen Trend, dass die Geschichtswissenschaft sich nach dieser sogenannten Selbstenttarnung des NSU jetzt diesem Thema stärker zuwendet, was die Politikwissenschaft ja schon lange getan hat. Und da wäre nur zu hoffen, dass man jetzt auch endlich begreift, dass es wichtig ist, das auch anzugehen, das Thema, wird sich zeigen. Aber soweit ich das sehen kann, ist da was in Bewegung. Vielleicht gibt es auch von Seiten der Politik dann Bereitschaft, auch Forschungsprojekte stärker zu unterstützen und zu fördern, die in diesen Bereich gehen, sodass man hier eine Doppelstrategie, auch eine langfristige Strategie fährt und es nicht nur ein Strohfeuer hat nach diesem schrecklichen Mord an Lübcke und jetzt wieder die klassischen Forderungen erhebt politisch und dass sie auch langfristig dann was tut. Nicht nur, dass man Stellen beim Verfassungsschutz oder Polizei dafür ausbaut, sondern auch investiert in die Wissenschaft zu dem Thema.